Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen zu dieser Sendung. In Berlin nehmen die politischen Entwicklungen nach der Sommerpause wieder an Fahrt auf. Heute Nachmittag sind die Spitzen der Großen Koalition zu ihrem ersten Treffen nach den Ferien zusammengekommen. Eine Fülle an Themen steht auf der Agenda. Es sind ja immer noch unruhige Zeiten angesichts der sich wieder stärker ausbreitenden Pandemie und den gravierenden wirtschaftlichen Folgen. Aber abseits dieser aktuell brisanten Entwicklungen geht es im Koalitionsausschuss auch um die Wahlrechtsreform. Seit 7 Jahren schon wollen die Abgeordneten es endlich angehen, den Bundestag damit zu verkleinern. Aber weil es dabei um handfeste Machtfragen geht, ist man bisher nicht vorangekommen. Unser Korrespondent ist vor Ort und wartet auf die Pressekonferenz. Und sobald die stattgefunden hat, schalten wir zu ihm und sprechen dann im Interview mit Professor Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Zunächst aber ein anderes Thema, das heute wichtig war und ist. Er ist der derzeit bekannteste Oppositionspolitiker Russlands. Und dass man in dieser Rolle offenbar sehr gefährlich lebt, beweist das Schicksal von Alexei Nawalny einmal mehr. Seit Tagen liegt Nawalny im Koma. Seit dem Wochenende wird er in der Berliner Charité behandelt. Und laut der Ärzte dort wurde der Kreml-Kritiker vergiftet. Gegen Nawalnys Transport aus einer sibirischen Klinik nach Berlin gab es in Russland ja erst einigen Widerstand. Die behandelnden Ärzte dort hatten behauptet, Nawalny sei in seinem Zustand nicht transportfähig. Zuvor hatten sie auch noch gesagt, nichts deute auf eine Vergiftung hin. Der Fall Nawalny wird jetzt zu einer weiteren Belastung der deutsch-russischen Beziehungen. Nadine Lindner berichtet aus Berlin.
Die Angelegenheit ist heikel und so hat sich Außenminister Heiko Maas erneut zum Fall Nawalny geäußert. Es ist das zweite Mal innerhalb von 2 Tagen. Das zeigt die Bedeutung, die der SPD-Außenminister der Angelegenheit zumisst. Heiko Maas während seiner Auslandsreise nach Ankara und Athen.
Das ist ein schwerwiegender Vorgang, auch aufgrund der Bedeutung, die Herr Nawalny hat für die russische Opposition. Deshalb ist es für uns unabdingbar, dass alles getan wird, um die Vorgänge aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Maß weiter.
Ich glaube, gerade in Deutschland, aufgrund der Ereignisse, die wir hier erleben mussten mit dem Tiergartenmord oder auch dem Bundestagshack, täte Russland gut daran, deutlich zu machen, dass man aus Geschehenem gelernt hat. Und wenn man ein Interesse an guten Beziehungen hat zu Deutschland, aber auch zur Europäischen Union, könnte man jetzt einen guten Beitrag leisten.
So Heiko Maas heute Nachmittag. Der wichtigste russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny liegt unter Polizeischutz in Berlin im Krankenhaus. Hinzu kommt, 2 gegensätzliche Aussagen prallen im Moment aufeinander. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Giftanschlags, das sagt die Charité mit Hinweis auf Laborbefunde. Nawalny wurde nicht vergiftet, so hingegen die Haltung der Ärzte im russischen Omsk, die ihn zuerst behandelt hatten, bevor er nach Berlin ausgeflogen wurde. Der Fall Alexei Nawalny wird unterdessen ein internationales Politikum. Frankreich hat die mutmaßliche Vergiftung als kriminellen Akt verurteilt und nannte eine transparente Untersuchung notwendig. Den deutschen Kurs hatten gestern bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel und Heiko Maas abgesteckt. Sie forderten, dass die Tat bis ins Letzte aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ob das erfüllt werden kann, muss sich noch zeigen. Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, hat Zweifel. Röttgen deutete im ZDF an, dass er davon ausgehe, dass der Kreml über den Fall Nawalny Bescheid wusste. Und Röttgen geht sogar noch weiter.
Die wollen nicht nur den Einzelnen ausschalten, sondern sie wollen allen anderen Oppositionellen sagen, auch Überläufern, Opposition gegen den russischen Staat ist lebensgefährlich und wir kriegen euch, egal wo ihr seid.
Etwas zurückhaltender äußerte sich der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff am Morgen im Deutschlandfunk.
Bei Vergiftungen ist es einfach wahnsinnig schwer nachzuweisen, wer wirklich dahinter steckte. Waren es staatliche Stellen? Gab es einen Auftrag von oben? Das ist einfach sehr kompliziert herauszufinden.
Der russlandpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Sergej Lagodinsky, der selbst russischer Herkunft ist, kennt Nawalny seit Studienzeiten. Lagodinsky forderte am Mittag im Deutschlandfunk:
Wir müssen hier auf eine internationale Untersuchung pochen, entweder bei der UNO, im Europarat, also in den Institutionen, wo Russland auch Mitglied ist. Das wird nicht einfach sein.
Ebenfalls in diesem Programm meldete sich die russische Oppositionspolitikerin Galina Michailowa von der Jabloko-Partei zu Wort. Sie hat wenig Hoffnung auf Aufklärung.
Leider kaum vorstellbar. Keine von diesen Morden, die ich erwähnt habe, keine von diesen Vergiftungen wurde recherchiert und keine Verantwortlichen wurden dann verurteilt. Also ist alles so in der Luft geblieben.
Der Fall Nawalny hat das Zeug, zur nächsten Belastungsprobe für die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zu werden, vielleicht sogar zwischen der EU und Russland.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Die Regierung in Berlin will also Aufklärung im Fall Nawalny. Das sehen Regierungsvertreter in Moskau aber ganz anders. Informationen von dort von Tilko Gries.
Der Kreml sieht zurzeit keinen Anlass, Ermittlungen beginnen zu lassen. Sprecher Dmitri Peskow sagte, dazu sei zuerst ein Grund nötig. Der könne darin bestehen, dass man Kenntnis davon erlange, welche Substanz sich in Nawalnys Organismus befinde. Zurzeit sei dem Kreml nur bekannt, dass er aus einer Gruppe stamme, die Einfluss auf die Konzentration des körpereigenen Enzyms Cholinesterase nehme. Den Grund dafür konnten weder unsere Mediziner noch die Deutschen bislang feststellen. Leider ist noch keine Substanz bekannt. Die Untersuchungen zeigen sie nicht. Wir verstehen nicht, auf welcher Grundlage die deutschen Kollegen so in Eile sind, das Wort Vergiftung zu verwenden. Die ungewöhnlichen Konzentrationen in Nawalnys Organismus könnten auch andere Ursachen haben, vermutete Peskow. Das ist möglich auch durch die Einnahme und Verwendung unterschiedlicher Medikamente. Der Kreml-Sprecher sagte, man sehe keine Tendenz, dass in Russland Oppositionellen nach dem Leben getrachtet werde. Auf die Forderungen unter anderem von Kanzlerin Merkel, der Fall Nawalny müsse transparent aufgeklärt werden, ging er nicht ein. Parlamentspräsident Walodin wurde am Abend mit den Worten zitiert, man würde gern glauben, dass Angela Merkel auch so hilfsbereit aufgetreten wäre, wenn es einen beliebigen anderen russischen Bürger betreffe und nicht nur einen radikalen Oppositionellen.
Informationen aus Moskau von Tilko Gries. Wie geht es weiter in Belarus? Wie lange können die Menschen, die gegen das autoritäre Regime von Präsident Lukaschenko auf die Straße gehen, noch durchhalten? Zigtausende protestierten am Wochenende noch, aber die Behörden gehen jetzt härter gegen sie vor. Sergej Dilewski und Olga Kowalkova, beide führende Mitglieder des Koordinierungsrates der Opposition, sind heute zu einer Haftstrafe von 10 Tagen verurteilt worden. Die Opposition Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja ist mittlerweile ja im benachbarten Litauen. Sie war heute per Videokonferenz dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament zugeschaltet. Bettina Klein hat das beobachtet.
Die Oppositionspolitikerin sprach knapp 8 Minuten in ruhigem Ton über die Situation in ihrem Land.
Today my country, Belarus, is in turmoil and crisis.
Mein Land ist heute in Aufruhr und Krise. Friedlich Protestierende wurden illegal verhaftet und geschlagen. Die Behörden wenden die Taktik der Einschüchterung, Angst und körperlicher Bedrohung an.
Fear and physical threat. This is taking place in the middle of Europe.
All das passiert in Europa, so Svetlana Tichanowska. Wir sind nicht mehr die Opposition, fuhr sie fort. Wir sind die Mehrheit. Eine friedliche Revolution finde statt, keine geopolitische. Weder pro noch antirussisch, weder pro noch gegen die Europäische Union, versicherte sie.
It is neither a pro-Russian nor anti-Russian revolution. It is neither an anti-European Union nor pro-European Union revolution.
Die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments zollte ihr großen Respekt. Es waren Politiker aus der Fraktion Vereinigte Linke, die ihr die Legitimation absprachen und Machthaber Lukaschenko wie auch das Eingreifen Russlands als legitim verteidigten. Die 5 größten Fraktionen im Parlament hatten sich bereits vergangene Woche auf eine Resolution verständigt, in der sie unter anderem die Gewalt gegen Demonstranten verurteilen, die Wahlergebnisse nicht anerkennen und weitere Sanktionen fordern. Ähnlich hatte sich dann am vergangenen Mittwoch der Europäische Rat positioniert. Doch die Mehrheit im Parlament geht, wie so oft, darüber hinaus. Sie fordert beispielsweise explizit Neuwahlen unter fairen Bedingungen. Eine Forderung, die sich bei den Staats- und Regierungschefs nicht wiederfand.
How could this sentence be missing that we ask for new and free elections in Belarus?
Wie kann der Satz fehlen, fragte die sozialdemokratische Abgeordnete Kati Piri und verlangte eine Antwort vom Auswärtigen Dienst der EU. Die Forderung nach Neuwahlen galt einigen Staaten als zu weitgehend. Nicht nur Lukaschenko, auch der russische Präsident könnte sich angesichts eines solchen Szenarios bedroht fühlen. Und während der EU-Gipfel sich gegen jede Einmischung von außen wendete, hatten die Abgeordneten explizit Russland aufgefordert, jede Einmischung offen oder verdeckt zu unterlassen und die EU zu Gegenmaßnahmen aufgerufen. Wir sollten nicht naiv sein, so die Grünen-Abgeordnete Viola von Kramon.
We shouldn't be naive that Russia is already in Belarus very active
and Russland ist schon sehr aktiv in Belarus und kontrolliert die Sicherheitskräfte. Der Kreml hat Bodyguards für Lukaschenko gesandt, Medienvertreter im Staatsfernsehen wurden aus Moskau geschickt und wir sehen den Einfluss des Kreml auf der militärischen Ebene.
Who are now around Lukaschenko. So on one hand is of course not a geopolitical game, on the other side we shouldn't be naive.
Dies war eine außerordentliche Sitzung des Auswärtigen Ausschusses. Im September soll das gesamte Parlament dann über einen Bericht zu Belarus abstimmen.
Aus Brüssel Informationen von Bettina Klein. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Seit Tagen steigen die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland wieder. Eine Ursache sind Menschen, die aus dem Urlaub zurückkommen und sich dort infiziert haben. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte da kurzerhand angeordnet, dass Rückkehrer aus einem Risikogebiet sich verpflichtend testen lassen müssen. Nun aber wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern stattdessen grundsätzlich eine 14-tägige Quarantäne, die frühestens 5 Tage nach der Einreise durch ein negatives Testergebnis beendet werden kann. Am Donnerstag beraten die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten auch darüber, aber schon im Vorfeld gibt es Widerstand gegen die Änderungen, wie Frank Capellan berichtet.
Markus Söder ist nicht gut zu sprechen auf den Vorstoß der Gesundheitsminister. Erst führt man vor 2 Wochen die Tests ein und jetzt will man sie wieder abschaffen, ärgert sich der CSU-Vorsitzende. Der Bund muss die Testkapazitäten mit Hochdruck ausbauen, fordert Söder. Und spätestens bei der Telefonschalte zwischen Kanzlerin und Länderchefs am Donnerstag will der bayerische Ministerpräsident das Thema noch einmal ansprechen. Und auch seine Gesundheitsministerin Melanie Hummel deutet an, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Die Tests an Flughäfen und Autobahnen müssten weiter kostenlos angeboten werden.
Wir haben dadurch in Bayern 3000 Personen feststellen können, die eben infiziert waren, die sich daraufhin einstellen konnten, sich so zu verhalten. Und wenn wir jetzt wieder nur Quarantänepflicht haben, dann finde ich, ist das sehr schwer überprüfbar.
Der Druck auf Jens Spahn wächst. Bei einem Besuch in Düsseldorf verteidigt der Gesundheitsminister sein Vorhaben. Es ist richtig, die Testkapazitäten zum Herbst und Winter wieder stärker auf das Gesundheitswesen auszurichten, erklärt der Christdemokrat. Für ihn gehe es darum, die besonders Verwundbaren und Hochbetagten in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu schützen.
Wir müssen, wenn die Reisezeit vorbei ist, die Testkapazitäten wieder stärker auch auf Pflege und Gesundheit ausrichten.
FDP-Fraktionsvize Michael Theurer spricht von einem gesundheitspolitischen Offenbarungseid der Bundesregierung. Testen ist wichtig, dass das jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion von Herrn Spahn über Bord geworfen wird, das ist ganz schlechtes Krisenmanagement. Mit der Pflicht zu einer mindestens 5-tägigen Quarantäne könnte auch der Reiseverkehr wieder vollständig zum Erliegen kommen, fürchtet der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft. Für die Kanzlerin kommt diese Debatte zum falschen Zeitpunkt, denn in der Bevölkerung nimmt die Skepsis gegenüber dem Corona-Management ihrer Regierung weiter zu. Nach einer Umfrage des Forsa-Institutes ist nur noch knapp die Hälfte der Deutschen davon überzeugt, dass die Koalition die richtigen Maßnahmen ergreift. Vor diesem Hintergrund könnte auch die Debatte über weitere Verschärfungen an Fahrt gewinnen. Ostdeutsche Ministerpräsidenten insbesondere lehnen zusätzliche Beschränkungen etwa bei privaten Feiern grundweg ab. Sachsen-Anhalt kündigt heute eine schrittweise Rückkehr zur Normalität an. Bei Sport- und Großveranstaltungen, auch in Hallen, könnten wieder 2500 Zuschauer bei guten Hygienekonzepten auch deutlich mehr zugelassen werden. Selbstbewusst spricht der Ministerpräsident, Christdemokrat Rainer Haseloff, vom Sachsen-Anhalt-Weg.
Es geht darum, dass wir in Stufen, in Veranstaltungsmodelle hineinkommen, die jeweils verantwortbar sind.
Ganz anders scheint das benachbarte Brandenburg vorgehen zu wollen. Dessen grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher kündigt im RBB an, nicht nur für Konzerte oder Sportveranstaltungen, sondern auch für private Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern Obergrenzen festlegen zu wollen.
Wir haben jetzt auch erste Erfahrung, dass gerade die Kombination Reiserückkehrenden plus Feiern einige Risiken birgt. Ich denke, dass wir das gänzlich ohne Beschränkungen lassen. Das ist nicht adäquat.
Auf Angela Merkel könnte also am Donnerstag eine muntere Runde zukommen.
Der Bericht von Frank Capellan. Um 23.24 Uhr im Deutschlandfunk Kurzmeldungen dieses Tages. Außenminister Maas hat heute erst die Regierung in Athen und dann die in Ankara besucht. Es ging um den Gasstreit zwischen Griechenland und der Türkei im östlichen Mittelmeer. Maas will versuchen, beide Seiten zu direkten Gesprächen zusammenzubringen. Christian Buttgereit.
Der türkische Außenminister Çavuşoğlu sagte nach Gesprächen mit Maas in Ankara, die Türkei sei grundsätzlich zu Gesprächen mit Griechenland bereit. Allerdings nicht, wenn die andere Seite Vorbedingungen oder Maximalforderungen stelle. Griechenland müsse von seiner verwöhnten Haltung Abstand nehmen, so der türkische Außenminister. Çavuşoğlu warnte zugleich die Regierung in Athen. Sobald Griechenland einen falschen Schritt unternehme, werde die Türkei tun, was zu tun sei. Zuvor hatte der griechische Außenminister Dendias gegenüber Maas in Athen erklärt, sein Land sei zum Dialog mit der Türkei bereit, unter der Bedingung, dass die Bedrohung durch die Türkei beendet werde. Der griechische Außenminister meinte damit den Einsatz türkischer Forschungsschiffe in Seegebieten, die Griechenland für sich beansprucht. Außerdem forderte er EU-Sanktionen gegen die Türkei. Beide Länder belauern sich seit einigen Wochen mit Kriegsschiffen im östlichen Mittelmeer und halten dort Marinemanöver ab. Der deutsche Außenminister hatte deshalb von einem Spiel mit dem Feuer gesprochen, das nur durch Dialog beendet werden könne.
In den USA weiten sich nach den Schüssen durch die Polizei auf einen Schwarzen in Wisconsin die Proteste aus. Der Gouverneur des Bundesstaates hat den Ausnahmezustand verhängt. Arthur Landwehr.
Ein Haus geht in Flammen auf, ebenso ein Müllwagen. Die Polizei schießt Tränengaskanister in die Menge. Mehrere hundert Menschen sollen es gewesen sein, die trotz Ausgangssperre in der Nacht gegen Polizeigewalt protestieren. Anlass sind Schüsse in den Rücken des 29-jährigen Jacob Blake in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin. Was genau passiert ist, bleibt unklar, auch wenn es ein Video gibt. Die Polizei war zu einem Streit gerufen worden, an dem Blake nicht beteiligt war. Er habe mit seinem Auto angehalten, um zu schlichten, sagen einige. Zu sehen ist, dass Polizisten ihn am Hemd ziehen, als er sich in sein Auto lehnt, in dem seine drei Söhne sitzen. Es wird 7-mal geschossen, Blake kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Warum die Polizisten schießen, bleibt unklar, ebenso ob Blake eine Waffe hatte. Wieder ein Polizist, der einen unschuldigen Schwarzen erschießt, heißt es in der Stadt, und die Lage explodiert sofort, wird gleichzeitig zum politischen Zankapfel. Das beweist wieder den systemischen Rassismus im Land, sagen Demokraten und Menschenrechtsorganisationen, greifen die Polizei an. Vor die stellen sich Polizeigewerkschaft und Republikaner. Erst ermitteln, dann urteilen, sagen sie. Jetzt soll die Nationalgarde wichtige Einrichtungen der Stadt vor Vandalismus schützen.
Die französische Regierung hat mit Verständnis auf die Entscheidung Deutschlands reagiert, die Regionen um Paris und an der Côte d'Azur zu Risikogebieten zu erklären. Marcel Wagner.
Deutschland habe die Entscheidung schließlich getroffen, weil die französische Regierung selbst die beiden Regionen als Risikozonen betrachte, hieß es aus dem französischen Präsidentenpalast. Sie entspreche außerdem dem Vorgehen, das auch Frankreich für ganz Europa fordere, nämlich bei der Einstufung von Risikozonen möglichst lokal vorzugehen. Unverständnis herrschte dagegen in Teilen der Tourismusbranche in Frankreich. Viele deutsche Urlauber hätten umgehend nach der Einstufung als Risikogebiet die Rückreise angetreten, berichtete François de Canson, Vorsitzender des Tourismuskomitees der Region an der Côte d'Azur, dem ARD-Studio Paris. Und verwies darauf, dass Urlauber aus seiner Region aktuell durch einen negativen Corona-Test in Deutschland eine Quarantäne vermeiden könnten. Allerdings rät das deutsche Außenministerium wegen der Ansteckungsgefahr generell von Reisen in Risikogebiete ab. Im Departement Bouches-du-Rhône am Mittelmeer hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen bei 118 gelegen, in der Großstadt Marseille sogar bei 145, in Paris immerhin bei 94 Fällen. Wie in Deutschland gilt in Frankreich ab 50 Fällen pro 100.000 Einwohner ein hohes Ansteckungsrisiko. An vielen Plätzen in Paris, Marseille und anderen Städten in Frankreich gilt bereits jetzt eine Maskenpflicht auch unter freiem Himmel. In Marseille wird nun zusätzlich überlegt, die Öffnungszeiten der Bars und Restaurants stark einzuschränken.
Die Weltgesundheitsorganisation konnte heute einen Erfolg im Kampf gegen die Krankheit Kinderlähmung verkünden und Afrika für frei vom wilden Polioerreger erklären. Dietrich Karl Meurer.
Von einem historischen Meilenstein ist die Rede bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf. In allen 47 Ländern der WHO-Region Afrika wurde der Wildtyp des Poliovirus ausgerottet. Der letzte Fall auf dem Kontinent, der auch als Kinderlähmung bekannten Erkrankung, war vor 4 Jahren in Nigeria registriert worden. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte, die Ausrottung des wilden Poliovirus in Afrika sei eine der größten Errungenschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit unserer Zeit und eine starke Inspiration, um die weltweite Ausrottung der Kinderlähmung zu vollenden. Poliomyelitis, kurz Polio, galt einst weltweit als große Bedrohung für jährlich Hunderttausende Kinder. Sie betrifft meist unter Fünfjährige. Bei einer Infektion können Lähmungen der Beine auftreten. Wenn das Virus die Atemmuskulatur befällt, sterben die Kinder. Dank Impfkampagnen sank seit 1988 die Zahl der weltweit gemeldeten Poliofälle um rund 99%. Die Krankheit kommt nun nur noch in Pakistan und Afghanistan vor.
Viele Kitas in Deutschland können ihren Bildungsauftrag nicht oder nur eingeschränkt umsetzen. Das hat die Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh in einer Studie herausgefunden. Tim Bilke.
Viel ist passiert beim Kita-Ausbau in den letzten Jahren, doch es reicht nicht. Zu dem Schluss kommt die Bertelsmann Stiftung in ihrem neuen Ländermonitoring Frühkindliche Bildung. Zum Stichtag März 2019 kamen demnach 8,8 Kindergartenkinder auf eine Fachkraft. Die Stiftung empfiehlt einen Personalschlüssel von maximal 7,5 Kindern pro Erzieherin oder Erzieher. Mehr als die Hälfte aller Kita-Gruppen ist in den Augen der Stiftung außerdem zu groß. Die Personalknappheit führt laut der Bertelsmann Stiftung dazu, dass Kitas zwar ihrem Betreuungsauftrag nachkommen können, für Bildung und Erziehung fehlten aber oftmals Zeit und Personal. Um qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher zu bekommen, brauche es einheitliche Ausbildungsstandards, so die Stiftung. Bund, Länder und Kommunen, Wohlfahrtsverbände und die Gewerkschaften müssten zudem gemeinsam attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen schaffen und eine angemessene Bezahlung sicherstellen.
Das Amtsgericht München hat offiziell das Insolvenzverfahren über den Zahlungsdienstleister Wirecard eröffnet. Margit Ziller.
Gut 730 Beschäftigten droht jetzt die Kündigung. Das hat das Team um den Rechtsanwalt Michael Jaffe mitgeteilt, der nun offiziell zum Insolvenzverwalter bestellt wurde. Rund 570 Arbeitnehmer sollen weiter am Standort Aschheim beschäftigt bleiben. Darunter sind auch 220 Angestellte der Wirecard Bank, die nicht insolvent ist. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens muss das Unternehmen nun selbst wieder für Löhne und Gehälter aufkommen. Bislang bekamen die Beschäftigten das sogenannte Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit. Die wirtschaftliche Lage des Zahlungsabwicklers sei, Zitat, äußerst schwierig. Die Kosten seien viel zu hoch und müssten nun drastisch sinken, heißt es. Jetzt sollen auch Miet- und Leasingverträge gekündigt werden. Wirecard schuldet Banken aus dem In- und Ausland sowie anderen Gläubigern mehr als 3 Milliarden Euro. Am vergangenen Freitag hatte Jaffe noch mitgeteilt, man komme mit der Verwertung, also dem Verkauf von Unternehmensteilen, gut voran. Am 18. November soll die erste Gläubigerversammlung stattfinden. Entlassen werden nun auch die beiden Vorstände von Wirecard, die bis zuletzt noch zur Chefetage gehörten und gegen die die Staatsanwaltschaft bereits ermittelt.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt am Main fasst Konrad Busen zusammen.
Kurz vor Schluss ist der deutsche Aktienindex an diesem Dienstag ins Minus gerutscht auf 13.062 Punkte. Ausgelöst wurde das von der Nachricht aus den USA, dass dort das Verbrauchervertrauen gesunken ist. Die Erwartung an der Börse für diesen Konjunkturindikator war eigentlich positiv gewesen. Am Aktienmarkt in den USA hat vor allem der Dow Jones Index deswegen nachgegeben. Der Index war außerdem an der Börse Gesprächsthema, weil nach 92 Jahren der ExxonMobil-Konzern den Dow Jones Index verlassen muss. Fossile Energien sind out, dagegen ist Software in, etwa die von Salesforce, dem SAP-Konkurrenten, der darf jetzt in den Dow Jones Index aufsteigen. Gestiegen ist im August der deutsche IFO-Index. Im verarbeitenden Gewerbe füllen sich wieder die Auftragsbücher. Die Dienstleister sind deutlich zufriedener mit ihrer Geschäftslage. Auch am Bau herrscht weiterhin gute Stimmung. Nur im deutschen Groß- und Einzelhandel, da macht sich deutlich die Sorge wieder breit vor einer zweiten Corona-Welle. Sorgen machen sich Börsenvolkswirte auch um den Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Die türkische Währung Lira fällt erneut auf ein Rekordtief.
Tiefe Löcher in der Staatskasse. Es ist ein historischer Konjunkturabsturz, den Deutschland da erlebt. Die Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren. Erstmals seit 2011 weisen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen auch wieder ein Defizit aus. So hat es heute das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Die Einzelheiten hat Mischa Erhardt.
Die gute Nachricht zuerst.
Im Juli waren die Statistiker in Wiesbaden noch von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im zweiten Quartal von 10,1% ausgegangen. Nun besagen die aktuellen Berechnungen einen Einbruch von nur noch 9,7%. Die Korrektur um 0,4% ist der Tatsache geschuldet, dass der Zeitpunkt der ersten Schätzung 15 Tage früher als sonst stattfand. Anstatt nach 45 Tagen veröffentlicht das Statistische Bundesamt ab letztem Monat die BIP-Zahlen schon 30 Tage nach Quartalsende. Dafür nehmen die Statistiker einen höheren Anteil an Schätzungen in Kauf und damit natürlich auch größere Abweichungen von den tatsächlichen Daten. Allerdings seien schnell verfügbare Zahlen und Daten gerade in Krisenzeiten als Grundlage für politische Entscheidungen wichtig.
Der Bedarf an aktuellen Indikatoren für die Konjunkturbeobachtung ist gerade jetzt besonders hoch und wichtig. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und wir haben uns entschieden, ihr auch nachzukommen,
sagt Albert Brakmann, Leiter der Abteilung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Eine Korrektur um 0,4% übrigens ist in Krisenzeiten nichts Neues. In der letzten großen Finanzkrise 2008-2009 lagen die Abweichungen im Durchschnitt ebenfalls ziemlich genau in diesem Bereich. Jedenfalls dokumentieren diese Zahlen die Folgen des Lockdown vor allem im April und Mai. Und da haben die Exportindustrie und die Investitionen in neue Ausrüstungen mit einem Rückgang von rund 20% besonders drastische Einschnitte erfahren müssen. Ganz zu schweigen natürlich von Bereichen wie der Gastronomie oder der Flug- und Reisebranche. Immerhin aber kann man sagen, dass diese verheerenden Zahlen und Daten einen Blick in den Rückspiegel darstellen. Seither hat sich die Wirtschaft in vielen Bereichen wieder erholt, zumindest teilweise. Das zeigt auch die vierte Zunahme des IFO-Geschäftsklimaindexes. David Kohl vom Bankhaus Julius Baer.
Wenn wir zurückschauen, 2008, 2009, dann hat es auch deutlich länger gedauert, bis sich das erholt hat. Das heißt, mit diesem Vergleich kann man schon eine positive Lesart finden. Corona-Pandemie, ja, es ging stärker runter, aber die Aufholung ist auch sehr viel schneller als in der vergangenen Rezession.
Auch der Chef des IFO-Institutes, Clemens Fuest, sieht den anhaltenden Aufwärtstrend im wichtigsten Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft positiv.
So sicher war das ja nicht. Wir haben ja steigende Infektionszahlen, wir haben teilweise Branchen, das wissen wir gerade, Gastronomie und Reise, in denen es nicht gut läuft. Ich habe gedacht, es hätte auch schlimmer kommen können.
Schlimmeres verhindert haben dürften die milliardenschweren Hilfsprogramme und Konjunkturmaßnahmen seitens Bund, Ländern und Kommunen. Die allerdings haben ein tiefes Loch in die Staatskassen gerissen. So beträgt das Defizit allein im ersten Halbjahr 51,6 Milliarden Euro. Um diesen Betrag also übersteigen die Ausgaben von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen deren Einnahmen. Damit beträgt das Staatsdefizit nach den Berechnungen der Statistiker in Wiesbaden 3,2% und das liegt jenseits der Maastricht-Grenze von 3%. Die Verschuldungsregeln allerdings sind infolge der Krise zeitweilig außer Kraft gesetzt. Noch ein kleiner Lichtblick zum Schluss. Der Arbeitsmarkt hat sich bisher in der Krise als erstaunlich robust erwiesen. Die Zahl der Beschäftigten sank im vergangenen Quartal um nur 1,3%. Das verdankt sich vor allem dem massiven Einsatz von Kurzarbeit.
Micha Erhardt berichtete. Die Lobbyvorwürfe gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor haben auch die Abgeordneten der Union dazu gebracht, doch ein Lobbyregister für sinnvoll zu erachten. Die Sozialdemokraten und Oppositionspolitiker sind schon lange dafür. Jetzt haben Union und SPD einen Gesetzentwurf erarbeitet. Die Einzelheiten hat Panayotis Gavrilis.
Das von CDU, CSU und SPD angekündigte Lobbyregister, es nimmt Form an. Durch ein Lobbyregister werde die Transparenz der demokratischen Willensbildung im Deutschen Bundestag nochmals gesteigert, heißt es in einem ersten Entwurf, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese fasst die zentralen Punkte so zusammen.
Die Schaffung einer Registrierungspflicht für diejenigen, die letztendlich Interessenvertretung wahrnehmen. Zweitens ist natürlich auch die Verpflichtung der Interessenvertreter auf einen entsprechenden Verhaltenskodex. Und gleichzeitig natürlich auch die Sanktionsbewährtheit und damit die Schaffung eines Ordnungswidrigkeitstatbestandes bei Verstößen letztendlich.
Wer sich nicht ins Register einträgt oder falsche Angaben macht, riskiert eine Strafe bis zu 50.000 Euro. Unter anderem müssen Name und Sitz des Interessenvertreters angegeben werden, der Interessenbereich und die Tätigkeit beschrieben werden. Angaben zur Branche des Auftraggebers sind nötig, auch wie viele Lobbyistinnen und Lobbyisten unmittelbar beauftragt sind. Auch die jährlichen Kosten für Interessenvertretung sollen erfasst werden, allerdings müssen Personalkosten nicht angegeben werden.
Von daher glaube ich, ist das sowohl für diejenigen, die ehrlich und vernünftig Lobbyarbeit betreiben wollen, ein Gewinn, aber auch für die Abgeordneten letztendlich ein Gewinn, dieses Mehr an Transparenz zukünftig zu bekommen.
Die Definition, wer überhaupt als Lobbyistin gilt, ist bewusst sehr weit gefasst. Verbände, Agenturen, Anwaltskanzleien, NGOs, sie alle müssten künftig Angaben machen, wenn sie zumindest regelmäßig Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen wollen. Ausgenommen sind Stand jetzt unter anderem Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, große Arbeitgeberverbände und die Arbeitnehmerseite. Der Entwurf bezieht sich dabei auf InteressenvertreterInnen, die im Umfeld des Bundestags aktiv sind. Es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sagt Dominik Meyer, Vorsitzender des Berufsverbandes der Politikberaterinnen und Berater DGPOL. Er kritisiert aber, dass ein Lobbyregister nicht für Ministerien gelten soll.
Eine Insellösung ist für uns sehr schwierig, weil wir große Sorgen haben, dass es dann verschiedene Regelungsmöglichkeiten gibt, immenser Bürokratieaufwand. Und transparenzmäßig wäre es am einfachsten, wenn man alle Bundesbehörden in einem Register abbilden könnte.
Das Innenministerium hatte gestern verkündet, dass ein spezielles Lobbyregister für das Kanzleramt und die Bundesministerien nicht geplant sei. Dafür gäbe es keine Notwendigkeit, so ein Sprecher, und verwies auf die institutionalisierten Regelungen im Umgang mit Lobbyinteressen. Die Organisation Lobby Control befürchtet, Indes-Unternehmen könnten ihre Lobbyaktivitäten weiterhin unter Verschluss halten, wenn sie einen Dienstleister zwischenschalten würden. Auch Britta Hasselmann kritisiert diesen ersten Entwurf. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion sieht die Koalitionsparteien in der Pflicht, nachzubessern.
Das greift doch alles viel zu kurz. Und mein Eindruck ist, wir kriegen hier allenfalls ein Lobbyregister light.
Nach jahrelanger Diskussion hatten sich CDU, CSU und SPD Anfang Juli erst nach der Affäre um den Abgeordneten Philipp Amthor auf ein verbindliches Lobbyregister geeinigt. Klar ist, ein solches Register würde einen erneuten Fall wie den des CDU-Politikers nicht verhindern. Dazu müssten Transparenz- und Verhaltensregeln für Abgeordnete geändert werden. Geplant ist das vorerst aber nicht.
Panayotis Gavrilis berichtete. Die erste Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause, und es ist wenig überraschend, dass auch sie von der Corona-Pandemie bestimmt wurde. Es ging heute Nachmittag und ja bis in die Nacht, bis jetzt aber auch um die Reform des Wahlrechts mit dem Ziel, die Anzahl der Abgeordneten im Bundestag nicht weiter explodieren zu lassen. Und dieser harte Brocken, der stand schon lange an, bevor Corona kam. Stefan Detjen ist Leiter unseres Hauptstadtstudios und hat soeben die PK, die glaube ich gerade immer noch läuft, verfolgt. Und es sieht danach aus, als ob es einen Kompromiss tatsächlich bei der Wahlrechtsreform gibt.
Naja, Frau Kess, ich weiß nicht, ob man wirklich von einer Wahlrechtsreform sprechen kann. Das haben jedenfalls auch die Spitzen der Koalition hier im Bundeskanzleramt eben bewusst nicht getan. Sie haben von Dämpfungsmaßnahmen gesprochen, die in einem Jahr für die nächste Bundestagswahl gelten soll. Die Wahlrechtsreform, die soll dann erst später kommen. Aber es sind Elemente einer Reform, auf die man sich nun doch verständigt hat. Was soll passieren für die nächste Bundestagswahl? Sollen die Verrechnungsmethoden bei Überhang- und Ausgleichsmandaten modifiziert werden? Es sollen Überhangmandate, die entstehen in einem Bundesland, mit Listenplätzen in anderen Bundesländern verrechnet werden. Und es sollen nur drei Überhangmandate sollen nicht ausgeglichen werden. Das ist etwas weniger, als die Union sich das vorgestellt hat. Das wird wahrscheinlich zu einer gewissen Dämpfung eines möglichen Anwachsens des Bundestages führen. Entscheidend ist, dass bei der nächsten Bundestagswahl die Zahl der Wahlkreise in Deutschland bei 299 bleiben soll. Also da soll es keine Veränderung geben. Das war ja einer der Streitpunkte, ob man an dieser Stellschraube dreht, Wahlkreise zusammenlegt, vergrößert, um die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten zu verringern und dann auch diesen Mechanismus von Überhang- und Ausgleichsmandaten wirklich deutlich zurückzuführen. Das aber soll, und das soll jetzt schon im Gesetz festgeschrieben werden, für die übernächste Bundestagswahl 2025 gelten. Da soll dann tatsächlich die Zahl der Wahlkreise in Deutschland von 299 auf 280 reduziert werden. Die Zahl 280 ist eine Zahl, die auch die Union in ihrem Kompromissvorschlag kurz vor der parlamentarischen Sommerpause genannt hatte, als eine Zielgröße, mit der sie einverstanden wäre, das jetzt schon durchzusetzen. Das wäre wahrscheinlich alleine schon praktisch sehr schwierig geworden. Denn man muss ja sehen, dass einige Parteien in ihren Kreisverbänden und in bestimmten Wahlkreisen schon damit begonnen haben, ihre Kandidaten für diese Wahlkreise aufzustellen. Also diesen Zeitpunkt hat man jetzt durch die lange Kompromisssuche, auch parteiintern, insbesondere in den Unionsparteien, schlichtweg verpasst.
Es ist bei diesem Treffen auch gegangen um weitere Gegenmaßnahmen in der Corona-Krise. Was sind da die Ergebnisse?
Da würde ich mal herausgreifen, und das ist wahrscheinlich die am stärksten wirksamste Maßnahme, das Kurzarbeitergeld. Die Regelung für das Kurzarbeitergeld soll verlängert werden. Wir hatten damit gerechnet, dass man es möglicherweise zunächst mal um ein halbes Jahr verlängert, bis Mitte nächsten Jahres. Jetzt greift die Koalition an dieser Stelle in die Vollen sozusagen, verlängert das Kurzarbeitergeld bis zum Ende nächsten Jahres, also über den Wahltermin hinaus. Das vielleicht eine entscheidende Regelung. Dann sollen die Schwellen zum Bezug von sozialer Grundsicherung sollen reduziert werden. Und man hat sich verständigt, Hilfsmittel, die man aus dem Corona-Hilfsfonds der Europäischen Union erwartet, insbesondere in die Digitalisierung von Schulen zu investieren und dort insbesondere Lehrerinnen und Lehrer mit Computern auszustatten.
Dankeschön für diese ersten schnellen Informationen aus Berlin, Stefan Detjen. Und wir können das jetzt zum Ende der Sendung noch einordnen mit Professor Thorsten Faas. Er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Faas.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Faas, mein Kollege hat gerade von Dämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Wahlrechtsreform gesprochen. Ist das, was Sie gerade gehört haben, ein gutes Ergebnis?
Es ist tatsächlich mehr, als man erwartet hatte, als ich selber auch erwartet hatte, denn wir ringen ja oder die Parteien ringen jetzt wirklich schon sehr, sehr lange um diesen Kompromiss beim Wahlrecht und eigentlich sah es lange Zeit so aus, als seien die normativen Vorstellungen der Parteien einfach nicht kompatibel. Aber es ist jetzt heute Abend tatsächlich gelungen, einen recht klassischen Kompromiss zu finden. Man kann das sehr schön an der Zahl der nicht auszugleichenden Überhangmandate sehen. Da wollte die Union 7, die SPD wollte eigentlich 0, jetzt sind 3 am Ende bei rausgekommen. Das zeigt eigentlich sehr schön die Logik dieses Kompromisses, die man jetzt gefunden hat. Alle haben sich so ein Stück weit bewegt, aber gerade diese nicht ausgeglichenen, und wenn es auch nur 3 sind, Überhangmandate, die werden gerade auf Seiten der kleinen Parteien, Linke, FDP, Grüne, die ja auch einen eigenen Vorschlag vorgelegt hatten, doch für heftigen Protest sorgen. Und die werden vermutlich auch dazu führen, dass Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, sich das doch nochmal anschauen muss.
Das würde dann bedeuten?
Das würde bedeuten, wenn man zurückgeht in die ganz lange Geschichte, warum haben wir überhaupt diese Debatte rund um das Wahlrecht? Das fing ursprünglich mal 2005 an, als es eben auch noch unausgeglichene Überhangmandate gab. Und die führten zu etwas, was wir damals gelernt haben, negatives Stimmengewicht. Ich kann einer Partei schaden, indem ich ihr meine Stimme gebe. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das darf es eigentlich nicht geben. Ich muss als Wählerin, als Wähler sicher sein, dass ich meiner Partei im Mindesten nicht schade, indem ich sie wähle. Und dieses kleine Hintertürchen, was jetzt bei den unausgeglichenen Überhangmandaten da möglicherweise ist, da darf man gespannt sein, wie das Verfassungsgericht das dann heute sehen wird. Aber dazu braucht es erstmal eine Klage. Insofern darf man jetzt wirklich gespannt sein. Das blieb ja an einigen Stellen auch noch etwas nebulös heute Abend, was wirklich jetzt diese Gesetzesvorlage, von der heute Abend die Rede war, was dort wirklich im Detail drin steht.
Wir haben auch gehört, es gibt erstmal nicht weniger Wahlkreise. Das steht erst für 2025 an. Hätte das schneller kommen müssen?
Auch daran kann man tatsächlich die Kompromisslogik des heutigen Abends sehen. Ich denke, es wäre noch möglich gewesen, rein technisch auch die Zahl der Wahlkreise jetzt anzupassen, dass Wahlkreise angepasst werden. Das passiert eigentlich vor jeder Bundestagswahl, weil sie einfach sicherstellen müssen, dass die Größe der einzelnen Wahlkreise nicht allzu stark voneinander abweicht. Und genau das führt eben regelmäßig zu Anpassungen des Zuschnitts der Wahlkreise. Nur der zeitliche Druck wäre jetzt so groß gewesen, in kürzester Zeit diese Anpassung vorzunehmen, dass man davor jetzt doch zurückgeschreckt ist. Aber ein wichtiger Punkt, man will es gleichwohl jetzt schon festschreiben, um also auch die Debatte erst gar nicht in die nächste Legislaturperiode hinein zu verschieben. Das ist durchaus etwas, was wir im Kontext von Wahlrechtsdebatten häufiger finden, dass man etwas für die übernächste Wahl erst festschreibt. Denn man darf nicht vergessen, und da müssen wir uns alle, glaube ich, auch ein Stück weit ehrlich machen, wir erwarten hier von Politikerinnen und Politikern, dass sie Maßnahmen beschließen, die ihnen selber potenziell schaden. Da würden wir uns alle schwer tun. Und genau diese Verbindung der eigenen Betroffenheit, die versucht man häufig ein Stück weit dadurch zu kappen, dass man sagt, das betrifft nicht mehr unbedingt euch alle bei der nächsten Wahl, sondern dass es eher in einem unsicheren Umfeld in dann 5 Jahren erst oder 6, soll ja auch über die Länge der Legislaturperiode tatsächlich gesprochen werden, es betrifft eine etwas diffusere, unklarere Zukunft. Das eröffnet dann eben auch nochmal Kompromissspielräume.
Jetzt haben Sie über die Jahre gesprochen, die da schon wieder ins Spiel kommen. Und man doktert ja schon seit Jahren oder man tut schon seit Jahren rum, um bei dieser Wahlrechtsreform irgendwie zu Potte zu kommen. Warum ist das so schwierig?
Naja, wenn es das eine beste, optimale, für alle akzeptable Wahlrecht gäbe, dann hätten wir das wahrscheinlich weltweit. Und man muss einfach anerkennen, ein solches Wahlrecht, damit kann man sehr unterschiedliche normative Zielvorstellungen verfolgen. Wenn Sie nach Großbritannien schauen, ohne Zweifel Demokratie, dann haben Sie dort ein Mehrheitswahlrecht. Da gehen kleine Parteien regelmäßig komplett leer aus. Wir haben ein Verhältniswahlsystem, da akzeptieren wir das nicht. Da erwarten wir, dass die Größe des Bundestages und vor allem auch die Stärke der Fraktionen eben die Verteilung der Zweitstimmen widerspiegelt. Sie haben Wahlkreise, von denen manche Parteien eben stärker profitieren als andere und die sich entsprechend schwerer damit tun, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren. Also das hat schon sowas von einem gordischen Knoten, einfach deswegen, weil letztlich jede Partei über andere Facetten des Wahlrechts gerne reden möchte und damit am Ende Forderungen im Raum stehen, die einfach kaum unter einen Hut zu bringen sind. Und das führt dann auch, Stefan Detjen hat es ja gerade gesagt, Dämpfungsmaßnahme heißt es jetzt. Das ist sicherlich kein riesiger Wurf, der da heute vorgelegt wird. Aber ich finde es doch bemerkenswert und es scheint mir diesen Koalitionsausschuss heute insgesamt zu prägen, dass die GroKo doch signalisieren wollte, wir sind noch nicht im Wahlkampfmodus, sondern wir sind noch in der Lage, Kompromisse zu finden. Und nochmal, ich bin selbst tatsächlich überrascht, dass es beim Wahlrecht gelungen war. Ich hatte eigentlich gedacht, die Positionen sind so klar und so unvereinbar, dass es nicht gelingt. Aber es ist eben doch ein kleiner Kompromiss heute Abend gelungen.
Wesentlich einfacher hat sich die Große Koalition bei diesem Treffen offenbar mit den Maßnahmen gegen die Corona-Krise getan. Wir haben gehört, das Kurzarbeitergeld wird verlängert. Ist diese Krise auch die Chance für die Große Koalition, Handlungsfähigkeit zu beweisen?
Ja, erstmal hat die Corona-Krise, die Pandemie natürlich die Regierung, wenn man bedenkt, welche schlechten Werte die Regierung eigentlich vor einigen Monaten noch hatte, dann hat ihr diese Corona-Krise tatsächlich ein unerwartet hohes Maß an auch Unterstützung der Bevölkerung gebracht, insbesondere natürlich auch der Union und der Kanzlerin Angela Merkel. Insofern bleibt es eine offene Frage, was passiert, wenn der Wahltag und damit auch die Tatsache, dass sie eben nicht noch einmal antritt, was das mit der öffentlichen Wahrnehmung der Parteien und der Personen macht. Aber gleichwohl, in dieser Corona-Krise hat sie die GroKo Handlungsfähigkeit bewiesen. Interessant ist dann gleichwohl, und ich denke, das lässt uns schon so ein wenig erahnen, wie die nächsten Monate bis hin zum Wahltag September 2021 sich tatsächlich entwickeln. Die SPD hat sehr viel über Kurzarbeitergeld, den Zugang zur Grundsicherung gesprochen, während es Frau Kramp-Karrenbauer und auch Herrn Söder eben sehr wichtig war, eher auf die auch unternehmensförderlichen Maßnahmen in diesem Paket zu zielen. Ich meine, keine der Parteien wird sagen, dass sie gegen die Sicherung von Arbeitsplätzen oder gegen die Unterstützung von Unternehmen ist, aber wir sehen eben doch diese unterschiedlichen Akzentuierungen, die wir dann auch mit Blick auf den Wahlkampf sehen werden, dass eben jede Partei für sich reklamiert, für bestimmte Aspekte eben besonders intensiv gekämpft zu haben. Das waren doch so kleine Vorboten heute Abend mit Blick auf die Art und Weise, wie, glaube ich, in den nächsten Monaten Debatten geführt werden.
Professor Thorsten Faas war das. Er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Herr Faas, ganz herzlichen Dank, dass Sie für uns so spät auch noch Zeit hatten. Und uns fehlt noch zum Schluss der Sendung die Presseschau. Die wird heute gelesen von Volker Hengst und ist zusammengestellt von Felix Wessel.
Mehrere Tageszeitungen befassen sich mit der russischen Reaktion auf den Fall Nawalny. Die Diagnose der Berliner Universitätsklinik Charité sei kein definitiver Beleg für eine Vergiftung, hatte Kreml-Sprecher Peskow gesagt. Diese Reaktion sei vorherzusehen gewesen, analysiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemand hätte erwartet, dass aus Moskau ein reumütiges Geständnis kommen würde. Eine Regierung, die international einen Ruf zu verlieren hat, hätte allerdings zugesagt, intensiv zu ermitteln. Eines müsse man der russischen Führung lassen, so der Südkurier. Sie hat Nerven. Das Blatt aus Konstanz ergänzt, offenbar glaubt der Machtzirkel in Moskau, sich diese Dreistigkeit leisten zu können, weil er von Deutschland und der EU nichts zu befürchten hat. Die Tageszeitung bringt neue Sanktionen gegen Russland ins Gespräch. Sie wären ein wichtiges und richtiges Zeichen, dass der Westen nicht bereit ist, einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen. Und weiter heißt es in der Taz, doch darauf zu hoffen, Russland werde seinen Vernichtungsfeldzug gegen die Opposition beenden, wird vorerst ein frommer Wunsch bleiben. Alexei Nawalny wird nicht das letzte Opfer sein. Beim Bruttoinlandsprodukt in Deutschland hat es von April bis Juni den stärksten Einbruch seit Einführung der vierteljährlichen Berechnungen vor 50 Jahren gegeben. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt dazu: Man muss kurz innehalten, um das Bizarre der Lage zu realisieren. Der sorgt die Meldung, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal nun doch nicht, wie befürchtet, um 10,1%, sondern nur um 9,7% eingebrochen ist, für positive Schlagzeilen und gute Stimmung an den Börsen. Auch die Rheinische Post aus Düsseldorf verweist darauf, dass der Einbruch weniger stark ausgefallen sei als zunächst befürchtet und dass sich die Stimmung in der Wirtschaft weiter aufhelle. Krise? Welche Krise? So einfach ist es nicht. Der Aufschwung ist zerbrechlich und er ist geliehen. Erstmals seit 2011 weisen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen wieder ein Defizit aus. Das sei wegen der Corona-Maßnahmen zu erwarten gewesen, so die Nordwestzeitung aus Oldenburg, die aber ergänzt: Irgendwann muss Schluss sein. Die Bazooka darf eben nicht ständig neu geladen werden. Irgendwann muss der Markt die Dinge richten. Ansonsten endet das in einer Staatswirtschaft. Auch die Badische Zeitung aus Freiburg geht auf den Konjunktureinbruch und das Staatsdefizit ein. Eigentlich geht es in dem Kommentar aber auch um ein anderes Thema. Ausgerechnet an dem Tag, an dem ein dramatischer Einbruch der Wirtschaftsleistung und der Staatsfinanzen bekannt gegeben werden, fordert Verdi eine Tariferhöhung für den öffentlichen Dienst von 4,8%. Das irritiert doch ziemlich.
Die Presseschau zum Schluss unserer Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Damit geht diese Sendung zu Ende. Ab 5.05 Uhr bringen Sie die Kollegen der Informationen am Morgen wieder auf den aktuellen Stand. Und auch dann sind die Ergebnisse des Koalitionstreffens ein Thema. Am Mikrofon dieser Sendung war Christiane Kess. Ihnen eine gute Nacht.